Sebastian, wir schreiben das Jahr 2025.
Noch knapp, ja.
Noch knapp. Was würdest du sagen, ist das beste Star Trek-Produkt der letzten 25 Jahre?
Echt jetzt?
Ja.
Mal eben so eine kleine Frage.
Eine ganz kleine Frage.
Ist das nicht was für ein Adventskalendertürchen, Türchen
Nein,
oder Tor?
es ist genau für jetzt.
Ist genau für jetzt.
Ist genau für jetzt, hier für das Finale von Star Trek Prodigy.
Boah, das beste Star Trek-Produkt der
Also
letzten
beste
25.
Folge, Film oder sonst was.
Ja. Folge oder Film? Also nicht ganze Serie, meinst du?
Nee, genau. Ich meinte Folge oder Film oder sowas.
Bei 25 Jahre, das heißt nach Enterprise.
Nee, Enterprise würde da komplett mit reinfallen.
Stimmt, das, ja klar, logisch. Und Voyager ja auch noch ein Stück fällt mir da dabei.
Voyager auch noch ein bisschen,
Ja.
ja, genau.
Boah, das ist eine ganz schön schwierige Frage, um sie mal eben kurz so nebenher zu beantworten.
Gibt's
Mein
ein, gibt's etwas, was du sofort in die Top 5 packen würdest?
Ja, bestimmt. Bestimmt. Die eine oder andere Folge. Ja, jetzt halte ich fest, Picard vielleicht. Vielleicht auch sowas wie die vierte Staffel Discovery. Ja, doch.
Also bei mir muss ich sagen, in den Top 5
Ja.
wären auf jeden Fall zwei Short Tracks.
Zwei Shorttracks.
Zwei
Children of
Short Tracks.
Mars.
Nämlich einerseits Calypso und andererseits tatsächlich Children of Mars. Und den
Ja.
habe ich mir heute nochmal angeguckt.
Ach was.
Und zwar aus Gründen.
Ja, ich verstehe den Angang. Ja, Calypso habe ich tatsächlich schon wieder verdrängt, aber Calypso ist tatsächlich eins der besten Stücke Star Trek in den letzten 25 Jahren, da möchte ich dir recht geben.
Und als ich heute Morgen den Short Track Children of Mars geguckt habe,
Ja.
zum wiederholten Mal, wahrscheinlich schon zum 10. Mal oder sowas,
Ja, ist ja schnell erledigt, ja.
ja, 8 Minuten, ne, habe ich tatsächlich schon wieder Tränen in den Augen gehabt.
Ja, kann ich auch verstehen.
Und umso schöner finde ich es, dass dieser Short Track in dieser Folge nochmal thematisiert werden wird.
Das stimmt allerdings. Ja, das ist eine der auf jeden Fall schönen Dinge, die wir besprechen werden in dieser Folge. Ob sie dann hinterher auch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis aus unserer Perspektive gekommen ist, das
Wissen wir nicht.
erfahrt ihr jetzt.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zur allerletzten Folge Star Trek Prodigy. Sie trägt den Namen Ouroboros Part 2 oder die Zeitschleife Teil 2 oder Andy? Hast du noch was?
Falscher Fuß Teil 2.
Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag.
Der Anfang vom Ende Teil 2. Wow.
Wirklich? Heißt sie? Anfang
Ja,
vom
der Anfang
Ende.
vom
Ich habe
Ende
hab
Teil
schon wieder
2.
vergessen. Ja, sehr schön.
Genau. Ouroboros, die Zeitschleife oder der Anfang vom Ende.
Sehr schön. Ach, ein bisschen melancholisch bin ich ja schon. Das müssen wir schon wieder eine Star Trek-Serie zu Grabe tragen. Also
Das ist heftig, ne?
es klingt ein bisschen dramatisch, weil sie ist ja da, ne? Also sie geht ja nicht weg. Also man kann es auch positiv formulieren und sagen, jetzt haben wir mal wieder eine schöne Star Trek-Serie, die wir uns ins Regal stellen können. Aber es ist schon wieder zum Beispiel ein Vorspann, den wir zum letzten Mal spielen.
Ja, das ist, ist,
Ja.
ah, das ist, ist, ist schon schade irgendwie, dass wir uns auch schon von vier Vorspännen oder eigentlich fünf Vorspännen verabschieden mussten tatsächlich.
Von
Ja.
fünf, ja.
Ja,
Discovery,
von fünf.
PK, Prodigy,
Lower Decks.
Lower Decks natürlich, klar, sind
ja,
vier.
Und Sektion 31.
Ja, gut.
Ja, aber ja, er hat auch zweimal gespielt.
Ja, absolut.
Vom Backdoor Pilot und, also der ja keiner war.
Ja.
Und beim Film.
Ja, du hast schon völlig recht. Ja.
Aber die vierte Star Trek Serie, die hier an dieser Stelle von den neueren Serien seit 2017 schon so beendet wird.
Ja,
gut.
Ja.
Aber nach 8 Jahren, das muss man auch sagen.
Ja, nach acht Jahren.
8 Jahre, 4 Serien. Hm?
Das ist schon alles irgendwie okay. Das zeigt ja auch, da ist Bewegung drin. Und ich meine, die gute Nachricht ist ja, während wir das jetzt hier beenden und Netflix das ja auch dann jetzt demnächst beendet, du hast ja eben schon angedeutet, wir sind jetzt hier im Dezember, Mitte Dezember 2025. Und Ende Dezember wird Netflix das runternehmen von der Plattform. Es ist auch noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht und wo es dann wieder auftaucht und ob es überhaupt wieder auftaucht. Mhm. Aber ich finde, wir sind jetzt so vom Zeitpunkt her irgendwie ganz gut unterwegs. Also wir beenden das quasi mit Netflix und im Januar geht ja auch schon wieder was Neues los. Das macht mich doch dann wieder ein wenig frohlockend, trotz
Netflix
der Trauer.
Netflix nimmt übrigens nicht nur jetzt zum Ende des Jahres Prodigy komplett von der Plattform, sondern alle Star Trek Produktionen werden dann, ich glaube 2 Wochen später, komplett von Netflix verschwinden.
Ach, das heißt,
Netflix wird kein Star Trek mehr haben.
Interessant, okay.
So, das heißt, Leute, ihr müsst alle zu Paramount Plus wechseln. Ah, ich weiß nicht. Und selbst das macht mir wieder so ein bisschen Sorge, dass ich jetzt irgendwie aufrufen muss, zu Paramount Plus zu wechseln.
Ja.
Netflix ist jetzt auch keine Wohlfahrtsorganisation. Aber Paramount Plus wird halt von den Allisons geleitet und die sind halt auch schwierig.
Ja. Ja, es ist alles echt suboptimal. Ich meine, wir können uns natürlich auch einfach nur noch von Blu-rays ernähren und
Blu-rays.
Die kann man leicht mit Wasser übergießen und egal. Von Blu-rays ernähren, aber dann sind wir halt immer hinten dran, ne?
Ja, das geht nicht. Also ja.
Ja, und mal abgesehen davon, ich meine, ne, die Kohle kriegen die Allisons ja leider trotzdem. Also
ich wollte sagen, also an den Star Trek Fans wird David Allison tatsächlich auch nicht weniger reich oder arm werden oder sowas.
Ja.
Die paar Kröten, die Star Trek Fans da wohl reinschmeißen. Wir müssen ja wirklich sagen, manche Leute denken ja irgendwie immer, ja, das waren alles AAA-Serien, die irgendwann gelaufen sind. Und das war Star Trek einfach nie. Also man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben von Star Trek, wir als Fans lieben Star Trek und wir haben aber nie von Star Trek gesprochen als eine Serie wie Game of Thrones oder Breaking Bad oder so oder auch The Walking Dead am Anfang oder sowas.
Ja, ne?
Also Serien, die wirklich alle geguckt haben, wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn ich das nicht gesehen habe, dann habe ich wirklich was verpasst. Das war innerhalb des Star Trek, des Fandom so. Und TNG hat auch gut performt, kann man sagen, aber gut und nicht überragend.
Ja,
so,
ne? Ja, und das gilt ja für viele der Star Trek-Serien, das gilt ja auch für TOS am Ende, sonst hätten sie sich ja nicht überlegt, dass sie einen Kinofilm machen, also da mag es auch so ein bisschen der Zeitgeist geholfen haben, so, aber ja, also ich meine, das ist so die andere Seite der Medaille, ne? Es hat ja immer hinreichend gut performt, dass man zum Beispiel halt immer wieder Kinofilme versucht hat. Das ist ja schon mal was.
Genau. Und das tut's jetzt gerade auch. Aber offensichtlich Prodigy leider nicht. Deswegen ist Prodigy tatsächlich am Ende. Und es ist auch die erste Serie, die tatsächlich zu einem relativ, also zu einem offenen Ende geführt hat, weil man, glaube ich, schon damit gerechnet hat oder zumindest sich offen gelassen hat, dass man diese Serie weiterführt. Und das ist bei Lower Decks ja nicht so gewesen. Da gibt's zwar irgendwie die Andeutung, man könnte mit Starbase 80 weitermachen, aber Lower Decks selber war abgeschlossen. Discovery war ganz deutlich abgeschlossen, dadurch, dass sie noch eben diese 20 Minuten Appendix gedreht haben.
Ja.
Picard war von vornherein auf 3 Staffeln angelegt. Und bei Prodigy ist es aber jetzt leider so, dass man doch durchaus sieht, dass diese Serie zwar ein Uroboros hat, ne, also es war irgendwie der Anfang und das Ende, hier sind in sich geschlossene Zeitlinien, aber man hat sich schon irgendwie vorgestellt, dass man offensichtlich hier weitermacht.
Ja, also zumindest hat man sich die Option offen gelassen. Ne? Also es ist ganz lustig, da können wir ja gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich zwischendurch tatsächlich auch das Gefühl hatte, jetzt machen sie den Sack einfach komplett zu.
Ja.
Ne, bis sie dann 5 Minuten vorher nochmal.
Und dann gehen wir
da
auf.
Ja, dann gehen wir da auf, genau. Dann geht es wieder von vorne los.
Das ist wie beim Bonbon, das ist auch irgendwann zugebunden, aber dann geht es plötzlich wieder auf.
Ja, meistens aber, wenn man es einmal aufgemacht hat, macht man es nicht wieder zu.
Ja, das stimmt, aber das Bonbon selber, von der Form her, ne?
Ja.
Da geht es ja irgendwann zu.
Ja,
dann denkst du, ah ja, guck mal, hier müsste es zu Ende sein, aber dann geht es wieder auf.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Na, so philosophisch.
So.
Ja.
Richtig, aber wie ein Bonbon, so süß empfinde ich auch unsere Community. Und deswegen wollte ich dir die Frage stellen, Sebastian, hat unsere Community denn was zu unserer letzten Folge gesagt?
Durchaus, auch gar nicht mal so viel an der Stelle. Aber ich würde, bevor wir da jetzt hinübergehen, vielleicht noch, um ein kleines Trostpflaster am Ende auch zu bieten und mit Blick auf die Zukunft und die neue Serie, die da uns demnächst kommt.
Was?
Ja, Zukunft. Das wird,
Zukunft?
Wir haben es ist ein Science-Fiction-Podcast. Er hat auch mit Zukunft zu tun. Es gibt eine Zukunft, ja.
Wow.
Es wird eine neue.
Future LTD.
Es wird eine, ja, der hat leider keine Zukunft, dieser Podcast, was ich sehr traurig finde. Schöne Grüße gehen raus.
Schöne Grüße an alle Podcasts aus dem Haus Malotki, die keine Zukunft mehr haben. Das ist sehr traurig.
Ja.
Nee,
also wir haben uns was überlegt, dass wir gerne gemeinsam, nachdem wir jetzt hier die Trauer überstanden haben, auch mit euch von wegen Community, gemeinsam das Erscheinen einer neuen Star Trek Serie mit dem Namen Star Trek Academy feiern, zelebrieren, durchführen, umsetzen wollen, ja.
Starfleet Academy, lalalala. Ich glaube, das ist der Titelsong. Starfleet, ja.
Das klingt wie eine, weiß ich nicht. Eine Serie aus den 90ern.
Ja.
Das ist nicht der Titelsong.
Schade.
Wir müssen übrigens auch an den Titelsong irgendwie rankommen, früher oder später. Ne?
Das fände ich ganz gut. Vor allen Dingen, damit unser geübter Jazz-Gitarrist sich darauf stürzen kann. Ja.
Absolut. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir wollen mit euch die erste Folge zelebrieren. Und dazu haben wir uns folgendes Szenario überlegt. Wir wollen mit euch zusammen live in Köln feiern. Für eine ausgewählte kleine Gruppe von Menschen mit einem Special-Programm, was wir für euch zusammenstellen werden, ein Meet-and-Greet-Special-Programm, das wir auch so...
Schnittchen.
Mal gucken, machst du die Schnittchen?
Ich mach die Schnittchen.
Ja, dann machst du die Schnittchen, okay.
Schnittchen.
Ja. Und das tatsächlich nur mit ein paar ausgewählten Menschen, weil wir sind in einem Raum zu Hause, der nicht so wahnsinnig groß ist. Und dafür haben wir uns dann gesagt, damit wir nicht allzu viele Menschen ausschließen werden, machen wir zusätzlich noch ein Livestreaming-Angebot für euch, was ihr euch auch anklicken könnt gegen ein kleines Entgelt. Und beides oder für beides könnt ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, quasi in diesem Moment, ab jetzt, in diesem Momente, Tickets kaufen. Ist das nicht hervorragend?
Das ist ganz hervorragend. Ich habe ja immer so ein bisschen, erzähl doch erstmal, wo man die Tickets kaufen kann.
Die Tickets
auf discoverypanel.de.
Auf discoverypanel.de, genau, da gibt es die Tickets sowohl für das Live-Event vor Ort, eben wie gesagt, nur einige wenige. Und es gibt die Tickets für das Online-Event und da könnt ihr euch einfach reinklicken und gegen ein kleines bis mittleres Entgelt seid ihr dann mit dabei und wir würden uns sehr freuen, damit euch zu feiern und ihr könnt gleichzeitig diesen euren absoluten Lieblings-Star Trek-Podcast unterstützen.
Ja, genau, denn das Geld wird komplett zu Trek am Dienstag überwiesen. Nein, ich wollte jetzt an dieser Stelle, erstmal für die Leute, die online in den Stream gehen, da, für die gibt's leider keine Schnittchen.
Genau.
Tut mir leid. So.
Ja, das, also da wird es dann ganz klassisch unsere Serienbesprechung geben.
Ja.
Aber für die Menschen vor Ort geht's ein bisschen früher los.
Genau, da geht's ein bisschen früher los, da gibt's ein paar Schnittchen, da gibt's ein Meet and Greet, wir werden uns auch noch was Schönes für euch überlegen, vielleicht mal auch den Trailer zusammen gucken zum Beispiel, so, also wir werden da so ein bisschen Programm haben,
ja.
So, wir schreiben euch dann auch, wenn ihr das Ticket bekommen habt, dann schreiben wir euch auch nochmal an, so,
ja.
Erzählen euch noch ein bisschen was darüber. Wir haben noch nicht gesagt, an welchem Tag es stattfindet.
Oh ja, stimmt.
Irgendwie, also mach du das doch erstmal. Ne? Erzähl doch mal erstmal diese Grundbasis. Und danach fange ich wieder an.
Genau, die Grundbasis wäre der 17. Januar. Das ist quasi der Samstag, nachdem die erste Folge von Star Trek Academy angelaufen ist.
Das kann ich nicht. So, Entschuldigung, mach weiter.
Ich warte es ohne dich, das ist okay.
Okay, alles klar.
Samstag, der 17. Januar. Und Die Zeiten werden dann vermutlich jetzt dann auch schon in den Tickets stehen. Also wir sind gerade noch in feiner Abstimmung, aber vermutlich wird es auf den Livestream ab 19.30 Uhr und das Meet and Greet ab ca. 17.30 Uhr hinauslaufen. Das heißt, für die Leute vor Ort geht's dann so rund um 17.30 Uhr los, für jeden Menschen im Netz so gegen 19.30 Uhr. Vielleicht wird es sich auch noch für eine halbe Stunde nach vorne und nach hinten schieben. Das überlegen wir gerade noch, wie wir es am geschmeidigsten hinbekommen, aber das seht ihr dann in den Tickets.
Genau. Und ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, dass ich so denke, aber das ist so viel Geld und eigentlich sind das doch nur zwei Typen, die irgendwo auf einer Bühne sitzen und labern so.
Ne? Ja, wer will da schon freiwillig Geld für bezahlen und warum sollte man das überhaupt tun?
Genau, und dann kommen immer so Leute, die sagen, ja, aber wir müssen ja irgendwie auch diese Kosten decken, also zum Beispiel diese Menschen, die diesen Saal vermieten und sowas. Ne?
Ja,
so.
Und die uns helfen, diesen Livestream zu realisieren. Wir werden sogar einen Kameramenschen haben diesmal.
Ja, genau, wir werden Kameramenschen haben. Wir werden verschiedenste Kameras wohl, ne, habe ich gehört. Also wir das haben wir an dieser Stelle abgegeben und jemand wird das für uns machen.
Ja.
Wir werden dann wahrscheinlich auch jemanden an den Live-Chat setzen, damit wir das immer so ein bisschen mit reinholen können, was das so gibt. Oder wir setzen uns da selber dran. Das wissen wir alles noch nicht genau, aber auf jeden Fall haben wir schon mal die Grundlagen gelegt. Und ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, aber auf der anderen Seite kriegen wir es halt ansonsten nicht hin, diese Live-Shows zu machen. Deswegen wird dieser Preis etwas höher sein, als es hier von uns erwartet sein. Boah, das klingt schon wieder. Sorry, ist das schlimm, Sebastian? Ich gehe da immer in diesen
Fertigungsmodus. Genau. Du willst einfach Menschen kein Geld abnehmen, ne? Du musst dir mal angucken, was diese anderen Podcasts, ne, diese erfolgreichen Podcasts, die wirklich dann irgendwie durch die Landentouren und so, ne, was die an Kohle den Leuten abziehen, ne?
Ja, stimmt. Und was nichts kostet, ist auch nichts, ne?
Ja, so. Das hat Oma einmal schon gesagt.
Aber deswegen ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wir wollen gerne weiterhin so community-orientiert sein und deswegen, wenn ihr sagt, oh, ich würde total gern zu so einem Ding kommen und ich wohne auch in der Nähe und für mich ist das grundsätzlich irgendwie ein Ding, dass ich da auch kostengünstig hinkommen würde, aber mir sind diese Tickets einfach zu teuer, dann bitte schreibt uns an. Dann schreibt uns an info@discoverypanel.de. Wir werden das auch nicht hier als Nachricht vorlesen oder sowas, aber wir können das dann irgendwie mal, können wir drüber sprechen irgendwie, das kriegen wir irgendwie hin. So. Sage ich jetzt. So.
Jo, finde ich gut. Und vielleicht noch als weiteren Hinweis, wir sind an dem Ort, wo wir schon mal waren. Das ganze Ding heißt Hotel am Klodwigplatz. Und das heißt nicht nur Hotel am Klodwigplatz, weil es ein hübscher Name ist, sondern es ist tatsächlich auch ein Hotel. Und ich habe mal in die Reservierungsliste reingeguckt und für den Tag ist tatsächlich auch noch ein bisschen was frei, ein paar Einzelzimmer, ein bisschen weniger Doppelzimmer. Und falls das eine Option für euch sein kann, dann schaut da mal rein, dann seid ihr quasi im gleichen Haus, falls ihr denn von weiter weg kommt und könnt euch da noch ein Zimmer schießen.
Genau. Es ist ein Samstag, wir haben das schon mal im Hotel am Klodwigplatz gemacht, das war aber ein Samstag im Advent und da war es sehr, sehr anstrengend, nach Köln zu kommen,
ja,
von Köln wieder wegzukommen oder in Köln zu sein. Jetzt ist es einfach ein Samstag im Januar und ich finde, der Januar ist immer so ein Moment,
grauer, in dem man, drüber.
Ja, genau, da muss man sich irgendwas vornehmen, ja, da muss man irgendwie mal ein bisschen Spaß in sein Leben reinbringen und sowas, ja, und das werden wir an diesem Tag versuchen. Und ich hab richtig Bock.
Ja, das wird richtig cool. Ich freue mich auch. Vor allen Dingen ist die Location wunderschön. Es ist total cute. Es ist total nett. Wir werden uns da ganz gemütlich machen und werden mit euch das alles hübsch zelebrieren bei einem Kaltgetränk. Und je mehr Menschen da mit dabei sind, auch von euch, die ihr dann vielleicht euch online reinklickt, umso schöner wird das. Und dann werden wir uns ganz entspannt und ganz ausführlich dieser ersten Folge einer neuen Star Trek Serie widmen. Ist das großartig.
Eine neue Star Trek Serie in the house, yo.
Yes.
So. Hervorragend.
So, es war wieder typisch Würde, ne? Es war wieder so eine typische Marketing-Sache, wie wir es richtig gut hinbekommen. Ne?
Das ist mehr so. Infos auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Jesus, ey.
So.
Irgendwann müssen wir mal lernen, uns zu verkaufen. Ich weiß noch nicht, wir müssen mal so ein Marketing-Seminar machen oder so. Ja.
Also verkaufen, ich will uns nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns verkaufen tatsächlich. Ja, das ist immer so ein bisschen.
Ja.
Naja, Sebastian.
Leute, das wird geil.
Kurz vorm Sellout gucken wir doch nochmal in die Community.
Ist, absolut, ja. Wir schauen zurück auf die letzte Folge, die lustigerweise Ouroboros Teil 1 hieß.
Seltsam.
Seltsam, ja. Oder halt alles das Zeitschleife, tralala, was auch immer, ne? Genau, und Es war gar nicht so wahnsinnig.
Schön, wenn wir das, was? Wenn wir mal eine Folge besprechen würden, die Zeitschleife Tralala.
Ich finde, stellenweise waren wir in dieser Folge bei Zeitschleife Tralala schon nah dran.
Stimmt schon.
Wenn ich mir so Wesley angeschaut habe.
Ja.
Egal.
Da war so das Gefühl, sie haben ihn gemalt, als wäre er auf Drogen. Naja, anyway, mach weiter.
Ich würde sagen, dazu später mehr. Genau, es war nicht so wahnsinnig viel los unter dieser Folge. Ehrlich gesagt, es gab so ein paar Side-Diskussionen bei uns auf discoverypanel.de. Ich würde jetzt mich aber erstmal kurz grob darauf konzentrieren, was es denn an Feedback zur Folge selber gab. Der Hinrich hat zum Beispiel, habe ich Carb gesagt, Low Carb, Garb.
Ja.
Der Hinrich zum Beispiel hat geschrieben und geht auf die Loom ein, wo wir uns ja gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit den Loom? Warum kommen die Loom denn jetzt ausgerechnet? Ne, da kriegen wir ja tatsächlich auch in dieser Folge noch eine kleine Erklärung zu, netterweise. Hinrich hatte auch eine und sagt, hey, ist doch klar, dass jetzt kommen. Das Team nimmt ihnen das Futter von der Nase weg. Sind ja Zeitfresser. Ist die Zeitlinie intakt, dann kommen die nicht mehr zum Fressen und müssen wieder auf die Suche nach einer neuen Zeitlinie gehen. Und eventuell passiert das seltener als gedacht. Und die haben oft sehr viel Hunger. So nach dem Motto, jetzt müssen wir nochmal gerade eben zu lang. Nicht, dass die Zeitlinie jetzt irgendwie wirklich fixen, dann haben wir nichts mehr zu essen. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Theorie.
Wenn auf Hochzeiten irgendwann so die Kellner kommen und langsam das Buffet abräumen, dann gehen wir auch nochmal hin und
Panik.
Gehen wir zum Kartoffelbrei.
Was? Achso.
Gratin. Immer Gratin.
Judith, aka BGS, sagt, die Folge war wieder gut gemacht, jedoch hätte für mich jetzt auch der Handlungsstrang beendet sein können. Wie schon geschrieben, das haben wir ja auch, da haben wir auch drüber gesprochen, ne, dass wir sehr gespannt sind, was die denn jetzt noch hinten draufsetzen, weil eigentlich war das Finale ja schon ziemlich final da so an der Stelle, hätte man auch einen Cut machen können. Wie schon beschrieben, sagt Judith weiter, findet sie das Zeitthema inzwischen ein wenig überstrapaziert. Die letzte Folge hätte sich dann einfach nur mit dem Abschlussausblick, welche Wege schlagen die Charaktere ein und so weiter, befassen brauchen, um alles rund zu machen. Ich hoffe, sie finden trotzdem Zeit dafür. Das werden, haha, don't say the word, ja, sagt ja auch Gwyn. Da sind wir jetzt ja schon einen Schritt weiter, Judith, und können ja dann gleich am Schluss nochmal darauf schauen, wie gut Ihnen das dann am Ende gelungen ist. Dann möchte ich sagen, danke, sehr freundlich, dass viele von euch geschrieben haben, dass wir vielleicht doch noch nicht aufhören sollen. Dann, wenn das viele von euch so denken, machen wir das vielleicht dann vorerst noch nicht.
Ja.
Ich möchte dann noch einmal auf, ich glaube, Peter 2 haben wir uns geeinigt.
Peter 2.
Peter 2 eingehen, der sich noch ein paar Gedanken über das Aufhören, das passende Aufhören von Showstars wie uns gemacht hat und vergleicht uns mit, ich meine, es liegt auf der Hand, mit Heidi Kabel. Und schreibt irgendwie, nehmen wir mal Heidi Kabel, sie hat mit 80 aufgehört, weil sie sagte, ich mache Schluss, solange es noch geht, solange ich gesund bin. Und dasselbe hat dann auch ihre Tochter. Ich wusste gar nicht, dass die Tochter das übernommen hat, hier das Ohne-Sorg-Theater, ne? Heidi heißt sie offensichtlich gemacht. Und
die Tochter heißt auch Heidi? Also die Tochter von Heidi Kabel heißt Heidi Kabel?
Nee, die heißt Heidi Mahler. Sie hat offensichtlich dann geheiratet.
Horst? Egal, mal weiter.
Horst Mahler?
Entschuldigung.
Hat auch frühzeitig aufgehört und genau, übernimmt dann irgendwie wie ihre Mutter so noch so ein paar Rollen. Und bei Gottschalk, den bringt er noch ins Spiel, der hat mit 75 aufgehört. Er hätte wahrscheinlich besser mit 50 aufhören sollen, aber das ist nur meine Meinung. So, und da sagt er, da ist die Gesundheit irgendwie schon so ein Thema. Ne? Man merkt, dass er irgendwie langsam spricht und vielleicht auch nicht mehr so ganz in den Zeitgeist passt. Das habe ich hinzugefügt, das hat nicht Peter gesagt. Und deswegen fragt er uns jetzt auch so mit Blick auf Gottschalk und Gesundheit mal eine Frage an euch. Würdet ihr auch mit 67 in Rente gehen, solange die Gesundheit mitspielt. Bei anderen ist es ja auch so ein Stück weit ein Bauchgefühl. Er schreibt da hinzu, und das finde ich sehr nett, dass du das so offen schreibst und so offen drüber sprichst. Ich bin 2014 in Erwerbsminderungsrente gegangen, da ich von 2007 bis 2008 Krebs hatte. Präteritum finde ich erstmal ganz toll, gut, dass du das genau offensichtlich überstanden hast. Und klar, Gesundheit vorausgesetzt, ist aber das Wichtigste, allem voran. Also ich glaube, das ist bei uns sowieso klar. Wenn das jetzt irgendwie irgendwann gesundheitlich nicht mehr funktioniert oder uns das alles so sehr stresst oder was auch immer, dann ist es halt so. Dann werden wir diesen Podcast vermutlich nicht weitermachen. Aber Podcast-Rente mit 67 kann ich mir aus meiner jetzigen Perspektive schon irgendwie vorstellen, wenn denn es genug zu erzählen gibt in den nächsten Jahrzehnten bis dahin, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich dann nicht eventuell sogar noch weitermachen würde und überhaupt nicht in Rente gehen würde, weil beim Podcasten, aber das ist, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab. Dann fragen wir regelmäßig mal nach und sagen, werden wir eigentlich schlechter? Dann sagt uns doch bitte das Bescheid. Und wenn es ausreichend viele Leute sagen, dann vielleicht sollten wir dann irgendwann sagen, adieu da, ciao Kakao. Die Frage ist aber, mit dem normalen Job, ich meine, bei dir fällt das irgendwie zusammen, du machst halt Podcasts auch als richtigen Job, ne? Ja. Der normale Job, ne? Würde ich da vielleicht früher gehen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte?
Es ist ja bei Lehrern gar nicht mal so unüblich, ne? Also da ist ja leider auch, das sind ja so Burnout-Geschichten gar nicht so selten, oder dass sich Leute einfach dann auch vielleicht nicht mit diagnostiziertem Burnout, aber einfach dann irgendwann ausreichend strapaziert genug fühlen, ne? Und dass sie dann früher gehen, ne? Das passiert ja doch, ich weiß nicht, wie das bei euch im Kollegium ist, aber ich höre das immer mal wieder, dass das Menschen tun.
Ja, bei uns im Kollegium gar nicht so viel, aber trotzdem grundsätzlich machen das viele Menschen, ja, das stimmt. Und ich würde sagen, also wenn ich die finanzielle Freiheit dafür besitzen würde, das machen zu können, das heißt genug Geld, damit ich eben von den Zinsen ein genauso gutes Leben führen kann, wie ich es jetzt hier lebe, dann würde ich gehen sofort. Also jetzt, morgen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Job nicht liebe, aber das gesamte Schulsystem ist so kaputt. Und das Schlimme ist, es wird auch nicht besser werden, weil immer alle glauben, dass sie Ahnung davon haben, vor allen Dingen Eltern. Jetzt wieder alle Leute, die in den Kommentaren schreiben, warum das Schulsystem kaputt ist, aber selber eigentlich keine Ahnung vom Schulsystem haben, außer dass sie in der Schule waren, die würden sie jetzt auch alle darunter schreiben, warum das Schulsystem kaputt ist. Und das sind andere Gründe, warum das Schulsystem extrem kaputt ist. Leider wird man das aber auch ohne Revolution nicht in Deutschland ändern können.
Es ist kein Aufruf zur Revolution gewesen, bitte.
Ich finde eine Revolution also.
Gut, ja.
Ne? So.
Also ich kann das schon auch nachvollziehen. Jetzt bin ich natürlich nicht so in so einem Job, wo man irgendwie morgens hingeht und abends wieder zurück. Also das mache ich schon auch, aber meine Tage sind ja doch sehr unterschiedlich und mache sehr viele unterschiedliche Dinge. Und das davon macht mir vieles auch Spaß, aber ich glaube, das Gefühl zu haben, nicht arbeiten zu müssen, das würde mir auch schon sehr gut gefallen. Da würde ich vielleicht irgendwie die Projekte machen, die ich gerne machen möchte, und zwischendurch einfach viele Dinge rausstreichen oder einfach die Taktzahl runterfahren oder so, um ja mehr Freizeit zu haben, mehr Familienzeit, mehr Me-Time.
Absolut. Ich würde auch, glaube ich, arbeiten, und ich würde mir auch, glaube ich, ein Arbeitsteam suchen, weil ich finde das toll, auch in einem Team zu arbeiten.
Voll, ja.
Aber nicht mehr im Bildungssektor. Das wäre halt dann nicht mehr mein Ding.
Ja, kein Schiff.
Und das liegt nicht daran, dass ich das nicht liebe. Ich liebe es wirklich, jeden Tag mit SchülerInnen zu arbeiten, aber dieses System ist einfach ein Problem. Ein wahrscheinlich nicht lösbares.
Ja, absolut, ja. Und ich bin ja auch in so öffentlichen Strukturen, die schon seit Jahren nicht besser werden. Und gerade sieht es auch nicht so aus, als würden sie bald besser werden. Und das sind natürlich so Stressoren, die man sich natürlich im Zweifel auch schenken könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich, also ja, Bildungssystem sehe ich ein, da hat man auch wenig Chancen, irgendwie selber irgendwie was in die Hand zu nehmen. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich immer noch so das Gefühl, so ein bisschen von jetzt erst recht versuchen wir irgendwie zumindest zu zeigen, dass hier und da gute Produkte entstehen, und da, wo ich daran mitarbeiten kann, kann man es ja mal versuchen, so quasi, ne? Aber
ja, das versuche ich auch den ganzen Tag, aber ich bewundere dann irgendwie die Bildungsinfluencer, die immer noch online gehen und von einer besseren Bildung sprechen. Schöne Grüße da an zum Beispiel an Bob Blumo oder sowas. Ja. Eine ganz, ganz tolle Arbeit. Aber es wird halt nichts. Und das ist das Frustrierende wirklich, weil einfach diese Strukturen so verknöchert sind, dass es einfach da kein Entrinnen gibt.
Und
im Zweifel, in dem Moment, in dem man es versuchen würde, würden halt Eltern aufstehen, weil sie sagen, ja, aber das ist nicht mehr die Schule, die ich kenne von früher. Ja, richtig, weil die scheiße war. So. Naja, gut, aber dann machen wir es halt trotzdem so weiter. Schade. So, haben wir noch was Feedback?
Peter 2 fügt noch hinten an, um wieder zu Star Trek zurückzukommen, und sagt, hey, wartet nur, im finalen Ende, da wird eine Brücke geschlagen zu einer anderen Serie von Star Trek, die nur 3 Staffeln hatte, und ich rede nicht von TOS. Das können wir ja beim Hinterkopf halten, wird vielleicht noch eine Rolle spielen.
Da Aber ich verstehe es nicht. Das hatte doch nur zwei Staffeln. Naja. Ja, halten wir im Hinterkopf. So, gut. Wenn wir jetzt die 39. Folge Prodigy und die 939. Folge Star Trek allgemein besprechen, nämlich Ouroboros Part 2. So. Man könnte meinen, es ist die 40. Folge, aber nein, in der Netflix, in der Memorial-Verzählung ist es die 39. Folge.
Okay, wie ist das, weil da irgendeine Doppelfolge als eine gezählt worden ist, oder was?
Genau, ich glaube, die Doppelfolge zum Start der zweiten Staffel ist als eine gezählt. Ja, genau.
Okay, na gut, dann ist das so.
Autoren sind dieselben der letzten Woche, da müssen wir auch nicht gendern, das sind nämlich die Eggman Brothers und Aaron Waltke. Mhm. Darüber könnt ihr jetzt mehr hören, wenn ihr die Folge der letzten Woche hört.
Wobei, da haben wir auch gar nicht so viel dazu gesagt, aber naja gut, ja, hört da mal rein, mehr sagen wir auf jeden Fall jetzt auch nicht.
Richtig, genau. Wir können aber noch kurz was über Rowlin Lee sagen, die hier nochmal die Regie übernimmt.
Ja, ist eine in China geborene Künstlerin, Regisseurin für Animation, lebt in Los Angeles, macht Storyboard, macht Regie für Animationsfilme, hat was mit Videospielen zu tun, genau, hat auf jeden Fall einen künstlerischen Background am Art Center. College studiert sich auf Konzeptionskunst und Illustrationen konzentriert. Genau, und hat schon bei verschiedensten Animationsserien mitgearbeitet und auch verschiedenste Animationsstudios, die man schon mal so gehört hat, in verschiedenen Rollen, DreamWorks, Titmouse, Disney und eben halt auch Nickelodeon, und so ist sie dann auch zu Prodigy gekommen. Und wir sagen an dieser Stelle immer wieder, oder ich habe es jetzt schon irgendwie mehrfach erwähnt, ist sie Mitgründerin von Party On Games, ist ein Indie-Game-Studio in Los Angeles, bei dem ich tatsächlich aber nach wie vor nicht viel finde an Dingen, die sie tun.
Und jetzt kann ich auch mal sagen, wir haben ja jetzt bei 20 Folgen im Endeffekt immer die Regie aufgeführt. Ich muss aber sagen, ehrlicherweise, ich habe nie Unterschiede in die Regiearbeiten gesehen.
Nee.
Und das ist bei den Live-Action-Serien durchaus anders. Also wenn da
oder
Olatunde Ozunsanmi irgendwas gemacht hat, dann hat sie es halt gedreht. Und wenn Frakes irgendwas gemacht hat, dann waren es halt
witzige Folgen.
dann waren es halt vor allen Dingen Folgen, in denen man auch viele Charakterstills gesehen hat. Ne?
Ja, und, ja.
Frakes ihnen offensichtlich gesagt hat, mach nicht zu viel. Und man sieht dann immer, okay, das ist halt wirklich ein TV-Regisseur, wie er im Buche steht. Und bei den RegisseurInnen hier von dieser Animationsserie habe ich irgendwie das Gefühl, okay, die basteln die Storyboards halt irgendwie zusammen, aber die Storyboards sind halt wahrscheinlich vorher schon fertig. Das heißt, irgendwie sehe ich keine großen Unterschiede, ob das jetzt Rowlin Lee macht oder Ben Hibbern oder wer auch immer da jetzt schon am Start war.
Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so gewollt, ne? Dass das halt alles, also ich meine, klar ist es auch bei Live-Action-Serien gewollt, dass es alles so aussieht, als wäre es aus einem Guss, aber da habe ich so das Gefühl, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Möglichkeit, ein bisschen mehr Spielraum hat, um dann noch so eine eigene Note mit einzubringen. Und die hat man offensichtlich in der Animation nicht, oder zumindest nicht in dieser Serie ist es unbedingt gewollt, dass man da noch irgendwie eigene Farben durchsieht.
Sehr schön, eigene Farben. Ja, wir sprechen relativ viel jetzt schon in diesem Start unserer Episode. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt im Endeffekt über die eigentliche Episode gar nicht so viel reden werden. Aber ich werde es mal trotzdem anfangen, wenn du möchtest.
Ja, ich bitte darum. Ja, absolut. Ja. Ich gehe gerne mit dir auf diese letzte Reise unserer Prodigy.
Und wir starten da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich Essentia, die zusammengebrochen ist und dann von Warner Cut Wachen abgeführt wird. Und im Abgehen hört sie aber die Lumen, die oben durch das Wurmloch kommen, und zum ersten Mal zeigt sie Reue, weil sie merkt dann, dass ihr Handeln irgendwas entfesselt hat, das sie selbst nicht mehr kontrollieren kann.
Ja, hör mal, da ist Reue mit am Start, das habe ich tatsächlich auch, also da war ich ja fast überrascht, ja.
Ja, genau, also es ging dann doch relativ schnell, aber im Endeffekt wollte sie ja das Beste für Sol, und das darf man nie vergessen.
Ja.
Alle Menschen, auch die Bösewichter, wollen erstmal was Gutes. Bei Essentia hat man das dann irgendwann nicht mehr gemerkt, weil sie sehr, sehr böse war, aber trotzdem wollte sie was Gutes. Sie wollte ein friedliches und glückliches Solum. Ne?
Aber wo du das gerade ansprichst, ne, tatsächlich ist sie ja zwischendurch sehr, sehr böse gewesen, ja, und da ist nicht mehr viel übrig gewesen von irgendwie Grauschattierungen, auch wenn sie das vielleicht am Anfang mal ein bisschen mehr gewesen ist. Aber mir ist es gar nicht so, also mir ist es nicht so negativ aufgefallen wie andere Bösewichte, wie bei Lorca.
Genau. Ja, aber man hat ja auch immer noch das Schöne gehabt, dass man andere Zeitlinien gesehen hat, in der die eigentlichen Bösewichter dieser Serie keine Bösewichter waren.
Ja, das stimmt.
So.
Ja.
Wir haben die andere Ascensia hier, die sich dem Widerstand angeschlossen hatte, und wir haben den Diviner, der in der zweiten Staffel überhaupt kein Bösewicht mehr war.
Nee, so. Was auch noch echt ein...
Jetzt ist er, in dieser Folge ist er nochmal kurz zurück.
Ja, stimmt, ja.
Genau. So, auf Solom schrillen die Alarmsirenen, die Bevölkerung flieht, die Warner Cut suchen Schutz, die Bedrohung ist unmittelbar. Dell, Gwyn, Jankum und Murph beamen auf die Protostar zurück. Dort wartet dann bereits Wesley Crusher, Captain Chakotay und die restliche Crew. Alle sind versammelt. Und Wesley stellt klar, also das war nicht der Plan, wie ich gesagt.
So.
Ja. Ja, die Risse in der Raumzeit sind zu groß geworden. Die Loom mussten sie bemerken. Eigentlich sollte die Protostar rechtzeitig durch das Wurmloch nach Taslamora in die Vergangenheit zurückkehren, um die Loom vollständig zu verhindern. Aber schade, weil der Zeitpunkt ist jetzt vorbei.
Ja.
Weil die Loom sind jetzt schon unterwegs.
Ja, und irgendwie auch nicht nur zwei, drei, sondern ordentlich Loom.
Also es sind ordentlich Loom-Schwärme, die da aus dem Wurmloch über Solom strömen. Das erinnert mich, hat mich so ein bisschen an diese extragalaktischen Synth erinnert, die im PK-Staffel 1-Finale da
durch
das Portal greifen.
Ja. Ja,
dieses Et in Arcadia Ego Part 2 war das ja.
Wo man bis heute auch nicht weiß, was es jetzt eigentlich genau so richtig war und was es sollte und warum es kam und wieder weg ist.
Ja, es ist irgendwie ein kosmischer Horror. Und kosmischer Horror kommt offenbar immer durch solche Portale. Das ist die Regel.
So. Ja, offensichtlich.
Ja. So, jetzt müssen sie aber die Protostar irgendwie noch durchschicken. So, und Chakotay bietet dann an, die Protostar selbst zu fliegen, weil ein automatisches System wahrscheinlich auch nicht mehr reicht.
Mhm.
Majel benennt dieses Problem und alle stimmen dann irgendwie zu. Dell erinnert aber nochmal daran, naja, aber das Schiff in der Vergangenheit haben wir halt leer gefunden.
Mhm.
Und jemand an Bord wäre ein Bruch der Zeitlinie. Also Dell hat mittlerweile Zeitreisen 101, das hat er auf jeden Fall gut gelesen.
Das kann er auf jeden Fall tatsächlich weglegen.
Genau. Hologramm Janeway schlägt deswegen eine Lösung vor, die Voyager A folgt durch das Wurmloch und beamt Chakotay raus, sobald der Autopilot übernehmen kann.
Mhm.
Gwyn widerspricht Chakotay dann offen und sagt, Moment mal, wenn hier jemand das Ding fliegt, dann halt die ganze Crew, also die Crew bleibt an Bord.
Ja.
So, wir helfen gemeinsam. Das ist auch das, was Wesley irgendwann mal gesagt hatte.
Das ist schön, dass Gwyn das an der Stelle nochmal einfällt, ja.
Genau. Und Wesley sagt dazu erstmal gerade an dieser Stelle nichts. So. Dann meldet sich Admiral Janeway von der Voyager und sagt, naja gut, also dann werde ich wohl den Weg freikämpfen, werde die Waffen neu abstimmen, um maximal wirksam gegen die Loom zu sein, und dann versuchen wir, die ganzen Planen irgendwie durchzuziehen.
Mhm.
Ist dir hier bei Janeway was aufgefallen?
Bei Janeway? Sie hat die Haare kurz, aber nee, hat sie auch die ganze Zeit schon, ne?
Sie sagt dann am Ende, once more into the breach.
Ja, das sagt sie, stimmt.
Kennst du dieses Zitat?
Ich kenne die, das ist eine Folge, oder? Into the Breach.
Into the Breach ist eine Folge, aber Once More into the Breach.
Nee, sag mal.
Ist fast Shakespeare.
Wirklich?
Also es gibt Once More unto the Breach. Das ist tatsächlich ein Zitat aus Henry dem V.
Aha.
Auch ein sehr, sehr zentrales und ein sehr, sehr bekanntes Zitat. Und das wurde in Star Trek schon mehrfach benutzt. General Chang hat das zum Beispiel in Undiscovered Country korrekt gesagt. Und eine DS9-Folge in der 7. Staffel heißt so.
Ja.
Once more unto the breach. Genau.
Witzig.
Sie sagt halt once more into the breach. Und dazu ein Fun Fact: in Voyager Equinox Part 2 hat Janeway eine Nachricht für fremde Lebensformen mal kommentiert mit not exactly Shakespeare. Und jetzt muss man sagen, ja, auch das hier war not exactly Shakespeare.
Absolut, sie bleibt ihrer Linie treu.
Richtig, so.
Sehr schön.
Aber nah dran.
Ja.
So, dann gucken wir uns nochmal Solom an. Auf Solom fliehen die Menschen vor den Loom. Panik breitet sich aus. Ithran bleibt zurück und richtet ein stilles Gebet an die Sterne. Er bittet um Schutz für die Besatzung der beiden Föderationsschiffe.
Mhm.
Das heißt, Ithran ist in Gedanken auf jeden Fall irgendwie dabei.
Jo.
Wir haben ja völlig vergessen, dass der mal ein Bösewicht war.
Ja, total. Ne? Das ist echt krass, ne? Aber es ist da muss man sich auch nochmal kurz überlegen, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass der ein Bösewicht war und wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier diese Person sehen, quasi. Ne?
Ja, genau. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann hört doch nur mal alle Folgen der letzten zwei Staffeln Prodigy. So. Beide Schiffe fliegen jetzt ins Wurmloch, feuern pausenlos Phaser, um sich einen Korridor durch die Loom zu schneiden. Wobei die Loom einfach dran vorbeifliegen. Ne? Die greifen ehrlicherweise beide Schiffe überhaupt nicht an.
Nee, also die fliegen schon irgendwie drauf los, aber die lassen sich durch die Phaser schon irgendwie, also die fliegen dann einfach vorbei, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie mit Phasern, ohne Phasern dann nicht vorbeifliegen würden, das ist unklar, aber das sieht deutlich weniger kompliziert aus, als ich es mir vorgestellt hatte.
Ja, aber die Lumen sind ja auch fokussiert auf Solum.
Ja,
das stimmt. Da wollen sie alles wegfressen.
Ja.
Irgendwie, ne? So. Da glaubt jetzt sei der Moment, von dem Wesley immer gesprochen hat, ne? Dieser Moment, den auch Quinn getriggert hatte, ne? Ja. Der Moment, für den sie zusammenbleiben müssen. Ja, wir müssen zusammenbleiben. Und, ja, hierfür ist es, ne, Wesley. Und Wesley sagt, nö, kommt noch.
Ja, vor allem kommt noch, wo du dann vorher gedacht hast, okay, ja, der war ja eigentlich schon da, damals, ihr wisst schon, als Quinn die Gruppen aufgeteilt hat. Und das wäre der Moment gewesen. Nee, das war er gar nicht.
Nee. Genau, habe ich auch erst nicht verstanden, weil er eigentlich ja gesagt hatte, ja, aber ihr musstet doch genau für diesen Moment zusammenbleiben, vor zwei Folgen.
Genau.
Aber gut, jetzt kommt auf jeden Fall dieser Moment noch. Das heißt, übersetzt, die Geschichte ist größer als die Serie, Comics, Romane, irgendwas mit Hardcover, Fußnoten und so weiter. Alles sehr, sehr wahrscheinlich an dieser Stelle.
Absolut. Sehr schön.
Die Voyager A verliert jetzt ihre Navigation. Janeway reagiert sofort und übergibt das Steuer an Cetacean Ops.
So. Da haben wir die auch nochmal.
Richtig. Und das fand ich natürlich den wichtigsten Moment dieser Folge. Deswegen werde ich da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ne? Jillian der Wal übernimmt und bringt das Schiff sicher auf Kurs. Mhm. Das finde ich toll.
Ja, hervorragend. Ja, und ich glaube auch in der Intensität seltenst bis gar nicht gesehen, ne?
Nee, gar nicht, genau. Also Cetacean Ops war Gimmick, ist bei Strange New Worlds ja auch so ein bisschen jetzt Gimmick geworden.
Ja.
Ne? Bei Lower Decks war es mehr so eine Kneipe, wo immer mal abgehangen wurde und die beiden Belugas haben da mit irgendwem gesoffen.
Ja.
So. Und bei Prodigy ist jetzt zum ersten Mal wirklich ein Einsatz. Das finde ich total toll.
Ja.
Und da muss ich natürlich mal kurz andocken. Ergibt das wirklich wissenschaftlich Sinn, dass ein Buckelwal hier den Tag rettet?
Ich bin sehr gespannt.
Also erstmal denkt man natürlich nicht, weil Wal im All, Ende der Diskussion. Ne?
Ja. So.
Aber schauen wir uns das jetzt mal Schritt für Schritt an. Erste Frage. Können Buckelwale überhaupt gut navigieren?
Ja, da würde ich jetzt mal grob von ausgehen, weil die reisen ja durchs Meer und haben ja auch immer so gewisse Routen, die sie abklappern. Ne? Die sind ja zu gewissen Jahreszeiten an gewissen Orten und auch das ist, glaube ich, ein Ouroboros.
Ja. Ja, stimmt, irgendwie schon, ja. Also es ist wirklich absurd gut, wie gut die navigieren können. Ne? Also Buckelwale legen jedes Jahr tausende Kilometer zurück.
Ja.
Und zwar quer durch offene Ozeane, also ohne Landmarken, ohne Karten, ohne Google Maps. Ne? Also, die kommen trotzdem immer wieder ziemlich genau an denselben Orten an. Das ist relativ gut dokumentiert. Die These hier ist also simpel, wenn es um Orientierung in riesigen, unübersichtlichen Räumen geht, gehören Wale zur Weltspitze. Dementsprechend erstmal eine gute Wahl.
Eine gute Wahl
ist eine gute Wahl.
Ja. Oh. So. Wahlwerbespot.
Schon ein bisschen. Zweite Frage. Aber woher wissen Sie denn eigentlich, wo Sie sind, diese Wale?
Das ist eine gute Frage. Sie gucken in die Sterne.
Nee. Aber die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht genau, ehrlicherweise. Hm.
Vielleicht gucken Sie in die Sterne.
Die längere Antwort ist, sehr wahrscheinlich nutzen Sie tatsächlich mehrere Systeme gleichzeitig.
Mhm.
Schall spielt eine große Rolle,
mhm.
ne? Aber viele ForscherInnen gehen zusätzlich davon aus, dass Wale wie andere wandernde Tiere auch Informationen aus dem Magnetfeld der Erde nutzen, das dann sowas wie eine innere Landkarte ist.
So. Okay. Mhm.
Worauf natürlich sofort die dritte Frage anschließt, gibt es dafür Beweise oder ist es nur Spekulation?
Tja.
Also. Es gibt keine Szene irgendwo, in der ein Wal sagt, Magnetfeld 42,3 Mikrotesla, wir sind hier. So.
Schade.
So, das ist bislang nicht passiert.
Ja. Wir sind kurz davor, ich bin mir ganz sicher.
Ich glaube auch. So. Aber es gibt tatsächlich starke Indizien. Also zum Beispiel, in Gegenden, wo das Magnetfeld ungewöhnlich verläuft, häufen sich Strandungen.
Mhm.
So. Die Idee wäre dann, wenn das Magnetfeld komisch ist, also zum Beispiel durch Sonnenstürme oder sowas, ne, funktioniert die Navigation schlecht. Und das passt dann ziemlich gut zu der These, dass Magnetfelder eine Rolle spielen.
Okay, ja.
In der Navigation.
Ergibt Sinn, ja.
So. Und die vierte Frage wäre dann, warum kann ein Säugetier überhaupt Magnetfelder wahrnehmen?
Ja, ich kann es nicht, glaube ich.
Richtig, du kannst es nicht.
Ja.
So. Und ehrlicherweise hat Wissenschaft nicht so richtig eine Ahnung, warum das so ist. Also keine endgültige. Es gibt Theorien.
Ja.
Es gibt eine Theorie, dass eine Theorie sagt zum Beispiel, dass winzige magnetische Partikel im Körper wie so eine Art biologischer Kompass funktionieren könnten. Also du hast irgendwelche magnetischen Partikel und die reagieren auf das Magnetfeld und deswegen hast du so kompassmäßig irgendwie eine Ahnung, in welche Richtung du wohl schwimmen musst.
Das klingt crazy, okay.
Es gibt auch andere Theorien, die auf chemische Prozesse in speziellen Proteinen rekurrieren irgendwie. Das klingt alles abgefahren, ist aber ernsthafte Forschung.
Mhm.
Nur halt eben noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist, also kann man bis jetzt sagen, wir haben Modelle, aber keine Gewissheiten. Und wir wissen ja immer noch nicht, ob das überhaupt stimmt.
Ja,
so.
Ja,
aber man sucht auf jeden Fall nach der Möglichkeit, warum Säugetiere hier, die Wale sind ja Säugetiere, warum die Magnetfelder überhaupt wahrnehmen können. Bei Vögeln ist man da, glaube ich, schon ein bisschen weiter, dass das tatsächlich geht.
Mhm. Und so. da weiß man grob, wie es geht, oder was? Also wie die das machen?
Bei Vögeln scheint das irgendwie tatsächlich, glaube ich, mit irgendwelchen magnetischen Partikeln in Schnäbeln oder sowas zu tun haben. Aber da habe ich jetzt gerade nichts mitgebracht. Da müssten wir vielleicht mal verweisen auf die Ornithologen, die uns in der nächsten Folge irgendwann mal hier kurz unter die Kommentare schreiben.
Vielen Dank, das wäre sehr freundlich.
So. Die abschließende Frage wäre jetzt, was hat das Ganze mit einem Wurmloch zu tun?
Ja.
Der entscheidende Punkt ist jetzt nicht, Wal versteht Physik. Der Punkt ist, Wale sind tatsächlich darauf spezialisiert, sich in chaotischen, sich ständig verändernden Umgebungen zu orientieren.
Mhm.
Weil das ist so ein Ozean. Da ändern sich Strömungen, da ändern sich Geräusche, da ändern sich Druckverhältnisse permanent.
Ja.
Und genau das passiert halt auch in so einem instabilen Wurmloch.
Mhm.
Also klassische Sensorik, und das finde ich total sinnvoll hier beschrieben, die bricht halt zusammen. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Rechenmodelle versagen. Und dann ist ein System im Vorteil, das eben nicht rechnet, sondern fühlt und Muster erkennt. So.
Witzig.
Mhm. Das heißt, die Kernthese ist hier, und das ist ja, finde ich, mal was, was uns irgendwie, also was mir zumindest nicht klar war. Ne?
Mhm.
Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wird es eigentlich klar. Cetacean Ops ist keine bessere Technik, sondern eine andere Form von Intelligenz.
Mhm.
Also das ist nicht so, dass der Wal der bessere Computer ist. Nee, du würdest immer, wenn du irgendwas berechnen möchtest, würdest du immer einen Computer nehmen.
Ja.
So. Aber wenn es nicht berechenbar ist, dann nimmst du vielleicht etwas, was eben nicht rechnen kann, sondern das irgendwie anders macht. Das heißt, biologisch ist, erfahrungsbasiert, robust gegen Chaos. Und genau deswegen funktioniert das in dem Moment. Oder anders gesagt halt, wenn alles berechnet werden kann, nimmst du den Computer.
Mhm.
Wenn nichts mehr berechenbar ist, nimmst du den Wal.
Ja, witzige Idee auf jeden Fall, ja. Aber ergibt Sinn.
Finde ich einen total schönen Gedanken, mit dem man wirklich Cetacean Ops auch viel besser rechtfertigen kann.
Total.
Auf der anderen Seite muss man immer noch sagen, dass das sehr, sehr viel Raum einnimmt, wenn da wirklich ein Buckelwal drin ist.
Also ja, das
mit den Belugas finde ich grundsätzlich eine schlauere Idee,
ja,
als einen Buckelwal da reinzusetzen.
Definitiv. So. Naja, gut, aber du weißt ja, das Innere von Schiffen, das ist teilweise, wenn ich an die Turbolifte erinnere, unendlich groß, wie es
ein
scheint.
Ein weites Feld. Gut, also, schaffen es mit Jillian auf den Weg zum Wurmloch und nach dem Ausgang des Wurmlochs lichtet sich dann auch der Schwarm, die Lumen verschwinden und wir steigen mit beiden Schiffen in das Wurmloch hinein, sehen geisterhafte Abbilder der Protostar, die vorbeiziehen, temporale Echos, wie Wesley sagt, der erkennt auch sofort, was es bedeutet, nämlich, dass die Zeitlinie sich wieder zusammenfügt.
Mhm.
Das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, weil das passt irgendwie zu keiner besonderen Zeitreisetheorie oder Zeitmechaniktheorie. Deswegen, ja. Okay.
Es klingt aber auch irgendwie ganz nett und man kann sich's ja irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zurechtlegen kann man sich's ja schon.
Hologramm Janeway begreift dann, was folgt. Sie fragt, ob nun der Moment gekommen ist, ihre Erinnerungen zu löschen.
Mhm.
Wir erinnern uns an die letzte Folge, das war ein Problem für Hologramm Janeway, weil sie offensichtlich ein Ködelchen mit Chakotay hatte.
Naja, das wäre also auch für Chakotay war es ein Problem, ja.
Genau. Und der Doktor meldet, dass ihr Programm zuvor in das EMH-Backup der Voyager kopiert worden ist. Mhm. Also in das medizinische Notfall-Hologramm-Backup. So.
Genau, und da gibt's dann offensichtlich genug Platz für auch eine erweiterte Janeway, Hologramm Janeway.
Finde ich total spannend. Also grundsätzlich, das Backup-Modul ist in Living Witness zum ersten Mal erwähnt worden, wo dann das Backup-Modul auch genutzt wurde, um den Doktor irgendwann das Backup aufzuwecken in der Zukunft. Und das hat jetzt offenbar jahrzehntelang rumgelegen und genau auf diesem einen Moment gewartet, in dem man sagen konnte, Ja, eigentlich sind die Daten zu groß, aber in das Backup-Modul, da passen sie rein.
Endlich!
Ja.
Ja, super Sache das.
Ja, erinnert mich ein bisschen an die an dieses magische Gerät aus Staffel 1 Picard, in dem man reinpusten konnte und dann hat's Wünsche erfüllt.
Oh Gott, was war das denn?
Erinnerst du dich nicht mehr? Am Ende hatten die in Staffel 1 Picard irgendwie so ein Gerät, da haben die Finger draufgelegt und dann hat das mit irgendwelchen Wunsch, also dann hat es deine Wünsche erfüllt.
Das habe ich, glaube ich, verdrängt. Was für Wünsche haben die sich denn da erfüllt?
Wir haben es immer die Ocarina genannt.
Ach so, ja. Ja, an die erinnere ich mich schon, ja. Stimmt, ja.
Das ist auch ein dunkler Moment von Star Trek, den wir besser wieder vergessen. Also ein Wunscherfüllungsdingsi. Naja. Okay, gut. Wir haben jetzt also ein Backup. Buh! Chakotay reagiert sichtlich erleichtert. So.
Ja, Janeway auch, also Holo Janeway.
Genau. Also, sie hat ihm einst eine zweite Chance gegeben und jetzt kann er sich damit revanchieren.
Ja, whatever that means.
Will ich auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Also manche Sachen sollen vielleicht irgendwie zwischen Chakotay, Janeway und den Wesen, die sonst noch auf dieser Insel waren.
Ja.
Drake ist tot, keine Ahnung.
Ja.
Mal gucken. Irgendwer.
Hm.
So. Die Crew bereitet sich darauf vor, zur Voyager A zurückzubeamen. Dahl hält aber kurz inne, weil er sagt, Moment mal, eine Sache, also das Ding ist schon wirklich so, wie wir es gefunden haben, aber eine Sache noch nicht. Und er legt sein Combadge auf den Boden der Brücke, genau an die Stelle, an der Rock Tuck es einst auf Taslamora gefunden hatte.
Und da erinnere ich nochmal daran, dass wir irgendwie, war das letzte Folge oder vor die Folge nochmal gesagt bekommen haben, dass es auf Details eigentlich nicht ankommt. Hauptsache, das ist grob so, wie es war.
Ja, aber man sagt auch im Volksmund, Zeitreisen funktionieren am besten, wenn man seinen Kram liegen lässt.
Das war bei Data's Kopf schon so.
Richtig, genau. Ein letzter Abschied. Danke für das, was die Protostar ihnen gegeben hat. Dann beamen alle raus. Die Protostar fliegt allein weiter und erreicht sicher die Vergangenheit genau rechtzeitig, damit Dahl und Roxy dort entdecken können.
Das wäre dann auch sehen. Ja.
Genau, es gibt eine kleine Clipshow mit Szenen aus Lost and Found, Starstruck, Dreamcatcher, Terra Firma, Time Amok, Supernova Part 2, Asylum, All the World's a Stage, Crossroads, Masquerades, Preludes, Last Flight of the Protostar 1, Observer's Paradox, Is There in Beauty No Truth, the Devourer of All Things Part 1, Last Flight of the Protostar 2 und Cracked Mirror.
Und kurz, das war schön.
Kurzfassung, Previously on Your Emotional Investment.
Ja. Ich finde, es hat gut funktioniert. Es war sehr nett.
Ja, wir sehen vor allen Dingen Taslamora wieder, als die Protostar landet. Ne?
Also ja.
Hier begann alles mit den Prodigies als SklavInnen in Lost and Found.
Ja.
Und Kreis geschlossen. Ouroboros macht Ouroboros-Dinge.
Ne? So, ja. Und dann irgendwie merkst du halt auch nochmal irgendwie, was wir schon auch für eine lange Reise mit denen jetzt hinter uns gebracht haben. Ne?
Absolut, absolut. Und eine sehr, sehr schöne Reise,
ja.
Zumindest meistens. Ja.
Ja.
Also wirklich, wirklich toll. Ja. So. So, in der Zukunft taucht die Voyager A nach Sulum wieder aus dem Wurmloch auf und dann passiert was Entscheidendes. Die Loom ziehen sich nämlich zurück, einfach so, weil die Bedrohung ist jetzt vorbei und die Zeitlinie ist jetzt intakt und da haben die Loom dann nichts mehr zu suchen.
Jo.
Commander Tysis bestätigt die Lage, alle temporalen Anomalien sind verschwunden, keine Risse mehr, keine Überlagerungen. Admiral Janeway bringt es auf den Punkt, die Geschichte ist gerettet.
Und das ohne den Reset-Button. Guck mal.
Ja.
Habe ich ja lange dran geglaubt, dass das passieren wird, aber nö.
Nö. Nee. Für Gwyn endet damit auch was sehr Persönliches, ne?
Ja.
Sie nimmt ihr temporales Stabilisator-Armband ab, weil der Zeitloop jetzt auch geschlossen ist.
Ja, und sie flackert nicht mehr und kann sich jetzt einigermaßen sicher sein, dass sie da ist, wo sie ist.
Genau, sie gehört jetzt wieder vollständig in diese Gegenwart. Das ist doch toll.
Ja.
Ja, die Zeit ist repariert, also kommt jetzt das große Aufräumen. Janeway fasst zusammen, was folgt. Starfleet hilft Zolom, den Schaden zu bewältigen. Die Voyager A fliegt nach Hause. Und Janeway nennt in ihrem Log die Sternzeit 62314,8 und das ist natürlich zeitlich sauber im Jahr 2385, also direkt im Picard-Vorfeld.
Mhm.
Ja. Wir sehen auch zwei Warner Cut eine Kiste verladen. Hast du das Logo erkannt,
was nee, drauf ist? Habe ich nicht drauf geachtet.
Natürlich Daystrom.
Ja, ja, klar. Ja.
Wenn irgendwo geheime Artefakte rumliegen, dann kommt Daystrom-Institut und sammelt die wohl ein.
Ja, auf jeden Fall.
Zu Hause übernimmt Chakotay dann das Kommando, weil Janeway selbst zieht einen Schlussstrich und geht in den Ruhestand. Ziel, ihre Farm.
So. Mhm.
Wesley nutzt die seltene Pause für was Privates. Der besucht seine Mutter Beverly, die ich weiterhin übrigens nicht erkenne,
ja.
Auf Basis der Zeichnungen hier in Prodigy, aber gut.
Aber immerhin an der Stimme, ja.
Es wird gesagt, dass es Beverly ist. Ja. Genau, man erkennt die Stimme von Gates McFadden, genau.
Ja.
Und Wesley bekommt dann gleich noch eine Überraschung serviert. Er lernt seinen Bruder kennen.
Guck mal einer an.
Hui.
Ja. Schade, dass wir ihn nicht sehen. Ich hätte gerne Ed Spilliers gesehen, der wahrscheinlich mit 3 auch schon ausgesehen hat wie 15.
Richtig, genau. So. Und die Szene endet auch, bevor Beverly fragt, ob Wesley nicht vielleicht kurz die Zeit manipulieren könnte, damit sie keine 60-jährige Frau mit einem Kleinkind von einem 79-jährigen Mann ist, der nicht weiß, dass er Vater ist. Ja. Das finde ich auch sehr rücksichtsvoll von der Serie, dass dieser Dialog noch nicht mit reingenommen worden ist.
Ja. Ja, Wesley reagiert auch einigermaßen gefasst auf all das, aber vielleicht wusste er das auch schon.
Ja. Aber weil wir hier schon tierisch im Kanon-Fieber sind und alles versucht wird, hier in den Kanon einzupassen,
ja.
Auf Beverlys Schreibtisch steht eine Plakette, die ihr Außenteam als EhrenbürgerInnen von Corcaroli 5 auszeichnet.
Mhm. Und
das ist toll, weil das ist eine Erwähnung aus TNG Allegiance und diese Plakette war da auch schon mal zu sehen.
Ah, was? Okay.
Wir haben absolute Requisitenkontinuität. Das ist richtig toll.
Krass. Hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben.
Absolut. Also man hat in dieser Folge gemerkt, sie versuchen wirklich mit einem Hammer alles in den Kanon reinzuhauen, sodass es auf jeden Fall passt. So.
Ja.
Bin ich gespannt, ob das in Starfleet Academy auch nochmal aufgenommen wird, denn auch der Doktor hat ja hier seinen neuen Abschluss, also einen Abschluss seines Holoromans.
Stimmt.
Ja. Die Crew erreicht ihr nächstes Ziel, nämlich Starfleet Academy, wo wir gerade über die Serie gesprochen haben.
Mhm.
Wir haben jetzt aus den AußenseiterInnen echte KadettInnen gemacht. Auch Dahl wird aufgenommen, trotz seiner Herkunft als Augment.
Finally.
Ja. Und Zero und Majel machen vulkanisches Fingertouching. Öffentlich. Boah. Ist richtig, richtig Erotik in the house. So.
Ja, es hat nochmal die kleine feine Szene zwischen Dell und Gwyn getoppt, wo sie gegenseitig ihren kleinen Finger berührt haben.
Ja. Also die Form, wie Zero und Majel das hier machen, ist, haben wir in Journey to Babel schon gesehen. Das ist ein vulkanisches Ritual.
Ach, guck.
Dell denkt weiter in Richtung Command Track, ne? Wegen der Starfleet Academy, wirkt aber ein bisschen weniger festgelegt als früher. Der kann sich mittlerweile auch sehr andere Sachen vorstellen,
ja.
Weil die Erfahrungen jetzt schon Spuren hinterlassen haben. Und er sagt dann irgendwie, ja, I heard Admiral Janeway first wanted to be a science officer.
Mhm.
Also wir sehen, er kann sich mittlerweile auch vorstellen, vielleicht noch irgendwann die Laufbahn zu wechseln. Und übrigens, die Bemerkung stimmt, ne? Janeway war Wissenschaftsoffizierin auf der USS Albatani.
Mhm. Ja, und das zieht nochmal einen Strich unter eine ja doch durchaus teilweise etwas wilde Charakterentwicklung hier, ne? Also Dahl hat es wahrscheinlich am weitesten ausgeholt, so was seinen Charakterstrang angeht.
Am weitesten weiß ich nicht, wenn ich mir Gwyn und Rock angucke, aber auf jeden Fall relativ weit.
Ja gut, Rock hat halt diesen einen Moment, dieses eine Leben, was sie mal eben alleine gelebt hat, ja.
Ja. Und Jankum, der sich vielleicht am wenigsten entwickelt hat, aber ist der kommt auch wieder zurück quasi, weil er sagt, oh, Jankum is practically royalty again. Also
alle grüßen sie, ja, ne? Also
genau,
die sitzen
alle grüßen
da,
ihn, ja, genau. Ja. Und deswegen hält er sich im Prinzip wieder für telleritischen Adel. Das hat er schon mal gemacht in Asylum, nachdem er gelernt hat, dass Telleriten zu den FöderationsgründerInnen gehören. Also sein Selbstbewusstsein bleibt konstant, kann man sagen.
Ja, so. Und auf einem hohen Niveau.
Und dann haben wir aber den Children of Mars-Moment, weil dann kippt die Stimmung abrupt, genau wie in Children of Mars.
Mhm.
Denn an der Akademie geht ein Notruf ein. Utopia Planitia auf dem Mars wurde angegriffen.
Hm.
Die Werften sind zerstört, eine komplette neue Flotte von 20.000 Schiffen ist verloren. Ups. Ja, und das Display zeigt Nachrichtenbilder vom Synth-Angriff auf Utopia Planitia. Und diesen Synth-Angriff kennen wir einerseits aus Picard, Maps and Legends.
Mhm.
Aber natürlich noch mehr aus Children of Mars, den ich genau deswegen wirklich direkt nach der Folge nochmal geschaut habe.
Ja.
Und ich kann wirklich euch allen nur empfehlen, wenn ihr Paramount Plus gerade euer Speicher hat, genau, euer Eigen nennt, dann guckt euch nochmal Children of Mars ein und versucht euch darauf einzulassen. Und wenn ihr euch darauf eingelassen habt, versucht nicht zu weinen. Vielleicht wird es euch gelingen, mir nicht.
lasst alle Emotionen raus.
Ja.
Ist immer gut.
Und man muss jetzt sagen, hier das Prodigy-Finale dockt doch hier sehr bewusst an Picard an.
Ja, auf jeden Fall. Bisschen zur Erwähnung, ne?
Ja, genau. Ja, denn Janeways Ruhestand hält da nicht lange. Sie wird zurück in den Dienst gerufen und es gibt ein Briefing mit Jellicoe. Und Jellicoe zeigt auf, wohin die Reise geht. Starfleet zieht sich zurück. Weniger Schiffe, weniger Personal, Fokus auf Selbstschutz statt auf Entdeckung. Das heißt, die Mission Erforschung wird jetzt erstmal auf Eis gelegt.
Hm. Ja, es ist ja eine Man-Woman-Synth-Power-Geschichte am Ende hier, ne?
Im Endeffekt ja, genau. Übrigens, neues Uniform-Game hier, nicht das letzte Mal in dieser Folge. Die Admiralinnen tragen neue Uniformen, die wir auch im Flashback von Picard, The End of the Beginning, gesehen haben. Da haben Picard und Ruffy genau diese Uniformen getragen. Also auch hier versuchen sie wirklich in Kanon perfekt reinzupassen.
Dass sie da draußen quasi im Hof gesessen haben, auf der Bank.
Genau, Ruffy hat im Hof gesessen und Picard kommt raus und hat gesagt, ich habe gerade meinen Dienst quittiert quasi.
Ja, genau.
Gut, Ruffy hat die Uniform getragen, obwohl sie keine Admiralin ist, aber Starfleet ist da offensichtlich flexibel.
So. Ja, mein Gott.
Ja, besonders hart trifft Janeway eine Entscheidung, nämlich die romulanische Evakuierung wird gestrichen. Jellicoe erklärt nämlich, dass Starfleet nach dem Synth-Angriff so wenig Ressourcen hat, dass man nicht mal genug Combadges besitzt, um die halbe Flotte auszurüsten.
Ja, da habe ich mich kurz gefragt, so Leute, könnt ihr nicht einfach einen Replikator anwerfen?
Ja, offensichtlich nicht. Hm. In Maps and Legends hat ja Admiral Clancy gesagt, also es war in Picard, ne, dass kaum noch genug Schiffe da sind, um Föderation und romulanische Evakuierung gleichzeitig zu stemmen. Mm. Man muss sagen, aber neue Uniformen waren offenbar noch drin.
Ja.
Prioritäten. Ne?
Ja, vielleicht vorher. Es ist alles vorher passiert.
Ja. Wirklich. Janeway ist alles andere als einverstanden. Genau wie Picard, was Jellicoe dann auch nochmal erwähnt. Ne,
ja.
Und sagt ja, Picard hat die Einstellung der romulanischen Evakuierung schlecht aufgenommen.
Kann man so sagen, ja.
Und wie wir uns erinnern, in The End of the Beginning, wir erfahren, er hat aus Protest seinen Rang niedergelegt.
Ja. Ja.
Gut, aber Jellicoe zieht halt durch, offensichtlich.
Jo.
Jetzt wissen wir auch, wer der eigentlich der Bösewicht war, der das Ganze irgendwie angeordnet hat. Natürlich war es wieder Jellicoe.
Natürlich war es immer Jellicoe.
Ja. Der Alltag an der Academy liegt jetzt auch auf Eis. Der Unterricht ist gestrichen. Die Stimmung bei den Kids ist entsprechend mies, weil alles, wofür sie gekämpft haben, 40 Folgen lang, scheinen plötzlich wieder wegzurutschen.
Ja.
Aber dann kommt der Anruf. Sie werden zu den Docks beordert. Dort wartet nämlich ein neues Schiff. Die Protostar-Klasse USS Prodigy. Janeway ist da, begleitet von Chakotay und dem Doktor. Und die Botschaft ist klar und direkt. Ihr habt euch das hier verdient.
Mhm.
Alle erhalten nämlich eine Feldbeförderung zu Ensigns. Und an Bord wartet bereits das Hologramm Janeway. Jetzt aufgewertet zur Emergency Command Hologramm.
Hat sich der Doktor selbst ausgedacht.
Richtig. Die Idee, die der übrigens auch schon vorher hatte in Voyager, in Tinker, Tenor, Dr. Spy, da hat er genau dieselbe Idee schon gehabt.
Ach, dessen guck.
Hologramm ja auch ein Emergency Command Hologramm sein könnte. So, eine Ausbilderin ist also da. Was fehlt, ist nur noch jemand im Captain's Chair. Und da muss man sagen, die Prodigy hat zum ersten Mal zwei Captain's Chairs.
Ja, hier wird Star Trek-Geschichte geschrieben. Ja.
Ja. Genau. Also die Idee hatte ja drei,
ja.
Aber schon bei drei ist schon klar, dass einer in der Mitte sitzt, aber bei zwei ist halt nicht so, dass jemand in der Mitte sitzt.
Und vor allen Dingen hatte die Idee ja so ein bisschen Abstand. Da hätte man ja auch irgendwie noch, weiß ich nicht, einen Blumenkübel zwischenstellen können oder so. Ne? Hier sitzt man wirklich Arsch an Arsch.
Aber in meinem Kopf ist da ein Blumenkübel dazwischen.
Ja, garantiert.
Ja. Übrigens, die Emergency Janeway Hologramm nennt das Schiff weiterhin liebevoll Protostar.
Ah, was, ja.
Ja. Gewohnheit stirbt langsam, muss man sagen.
Ja, auch bei Computern.
Dahl tritt vor und macht was Entscheidendes. Er beansprucht den Stuhl nämlich nicht.
Mhm.
Stattdessen erklärt er, dass dieser Platz nie ihm gehört hat, so wie er es schon einmal gesehen hatte. Er stellt sich an Gwyns Seite als ihre Number One.
Mhm. Schön.
Übrigens, habe ich noch völlig vergessen, die Prodigies bekommen natürlich auch neue Uniformen. Komplett neue.
Ja.
Komplett offizielle Uniformen. Die ich übrigens schön fand.
Ne? Ja.
Sekundärliteratur habe ich gelesen, dass die sehr, sehr hässlich seien. Ich fand die wirklich sehr, sehr schön, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe mir kurz gewünscht, dass ich diese Uniformen mal in Live-Action sehen könnte.
Ja, ich fand die auch schön. Naja. Ja, und Pins haben sie bekommen. Hast du das erwähnt? Also du hast gesagt, dass sie Ensigns sind, aber die haben...
Pips,
ja. Ja, also genau.
Ja. Genau, ja, genau. Also als
Pips,
sie in der Beförderung zu Ensigns haben sie natürlich ihre Pips bekommen.
Ja.
Janeway gibt ihnen den Auftrag, während Starfleet sich zurückzieht, sollen sie rausfliegen als Leuchtfeuer für all jene, die jetzt niemand mehr erreicht.
Hm.
So.
Too boldly go.
Too boldly go. Draußen im All hebt also die Prodigy ab, denn das neue Kapitel beginnt sichtbar und offiziell. Die Crew trägt vollständige Starfleet-Uniform. passend zu ihren Divisionen, Command, Sciences, Operations. Jede Rolle ist klar, jede Entscheidung bewusst.
Gibt es für alle Stationen, das wurde ja auch bemerkt, ne?
Ja.
Ja.
Gwyn, wie du sie dir immer gewünscht hast.
Ja.
Nicht zögerlich, nicht spielerisch, ruhig und sicher. Und sie gibt den ersten Befehl ihrer Mission. Und die Proto-Warp-Systeme fahren hoch, die Prodigy springt los, die Reise beginnt und wir werden sie nie mehr wiedersehen.
Ah! Musst du das so unromantisch hier auslaufen lassen?
Ja, aber es ist halt der Fall.
Ja.
Muss ich jetzt mal auch ehrlich sein.
Ja, ist in Ordnung.
Und damit geht diese Folge zu Ende.
Und diese Serie.
Aber, ja, und diese Serie. Aber ich würde dir vorschlagen, Sebastian, lass uns doch nächste Woche nochmal ein bisschen einen Rückblick auf diese Serie wagen. Weil ich finde, sonst, ne?
Sonst
das ist so ein Staffelfinale. Das ist das erste Staffelfinale, was wir überhaupt nicht live besprechen, oder?
Ja.
Bei PK auch nicht, ne?
Was ist denn bei PK noch passiert? Nee, PK glaube ich auch nicht, ne?
Nee, PK nicht. Aber Discovery und Lower Decks, ne?
Na, das stimmt. Ja, das können wir schon machen. Das können wir schon machen.
Dementsprechend gucken wir jetzt nur noch auf diese Folge und sagen, was ist unsere Taxonomie? Roddenberry-Romantik, was würdest du sagen?
Ja, da war ja doch einiges drin, ne? Da war ja sehr viel, wir als Team retten das Universum oder zumindest die Zeitlinie in verschiedensten Konstellationen. Ich glaube, da hätte Roddenberry sehr viel von gefallen, wahrscheinlich sogar das meiste.
Ich würde sogar sagen, dass es unfassbar, also das ist der höchste Wert überhaupt, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Weil, also nicht nur dieses kompromisslose Star Trek im Kern, ne? Zusammenarbeit statt Alleingang, hast du gesagt, Vielfalt statt Vereinheitlichung, Hoffnung trotz politischem Rückzug. Und das würde ich sagen, würde ich nochmal in den Vordergrund setzen. Weil das steht auch in den Sekundärquellen so ein bisschen. Wir haben hier die Föderation im Rückzug.
Ja, stimmt.
Jellicoe, der die Föderation zurückzieht. Und diese Folge wird quasi, stellt sich als bewusstes Gegenbild zu einer Föderation im Rückzug dar. Und das ist schon fast politisch, kann man sagen.
Ne? Ja, stimmt.
Damit aber auch klassische Roddenberry-Ethik modern erzählt. Finde ich ganz, ganz großartig. Und es ist auch alles nicht zufällig, ne? Also Station Ops ist kein Gag. Del tritt freiwillig vom Captain's Chair zurück und das ist auch verdient quasi, diese Entwicklung.
Ja.
Gwyn wird auch nicht auserwählt, sondern ernsthaft befähigt. Also ich finde, wir haben ja wirklich keine Zufälligkeit, wir haben ja wirklich sinnvolles Ineinandergreifen und ethische Reflexion und alles. Das ist wirklich toll.
Ja, so. Ja, absolut.
Im Gegensatz zur Technobabble-Tiefe, die würde ich sagen, ist eher mittelmäßig.
Ja, die ist nahezu nicht vorhanden. Ne? Also es gibt ja kaum irgendwelche Gespräche. Also
wir haben so ein paar Standardbegriffe: ja. Quantum Signature, Temporal Echoes, ne, das Backup-Modul. Ja.
Ja. Also ich würde sagen so rund ums Wurmloch, ne, so ein bisschen, aber ja, das Backup-Modul würde ich fast nicht mitzählen. Aber ja, kaum vorhanden.
Kommen wir zum Kanon-Chaos.
Ja, es ist ganz spannend, weil natürlich sind sie jetzt hier knietief mittendrin plötzlich, ne, und bewegen sich ja parallel quasi zum Kanon.
Ja.
Verändern es natürlich auch. Also wir können erstmal festhalten, dass ich, wie ich finde, du wirst es vielleicht gleich noch ein bisschen genauer sagen können. So ist aber zumindest mein Gefühl, dass sie sich hier sehr gut mal reinmanövrieren, dass sie ziemlich passgenau in dieser Zeit landen, die wir halt eben aus PK oder Children of Mars kennen. Dass das alles sehr gut passt. Dass sie auch nicht zu viel Chaos an, also ich meine, dass Janeway sich zur Ruhe setzen will, das finde ich jetzt irgendwie alles nachvollziehbar und gibt es ja vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob es sowas in der Sekundärliteratur schon mal gab, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in Voyager schon mal irgendwann drüber gesprochen hat oder so. Also ich finde, das
hat sie.
Ja, das richtet nicht so viel Chaos an, mal abgesehen davon, dass sie ja dann sofort auch wieder reaktiviert wird. Ich glaube, das Einzige, wo man halt irgendwie drüber sprechen müsste, ist das, was du gerade erwähnt hast, nämlich eben das Verändern der Perspektive auf die Föderation. Ne? Also dass es dann jetzt am Ende doch noch ein Schiff gibt, was nicht den Isolationskurs Erde first hier fährt, sondern dass tatsächlich hier noch mit der Prodigy ein letztes sich nach außen bewegen gibt. Das ist natürlich schon eine Änderung.
Das ist eine Änderung, aber eine Änderung, die nicht so historisch ist, dass wir sie hätten mitbekommen müssen in Picard, finde ich. Und
ja, die vielleicht sogar Star Trek intern gar nicht.
Eben, ne? Genau. Also es hat keine historische Relevanz, ja, ja. Und deswegen mussten wir sie in Picard nicht mitbekommen. Also ich finde, ich würde fast sagen, die Folge ist ein Rhizom. So,
ja.
Ne? Also so ein richtiger Knotenpunkt. Und sie verdichtet wirklich alles. Wir haben hier das Ende von Prodigy, aber wir haben jetzt auch irgendwo nochmal einen weiteren Abschluss von Voyager. Wir haben ja. TNG hier drin, wir haben Picard hier drin, wir haben die Short Tracks hier drin. Ne? Und da habe ich auch viele in Sekundärquellen gelesen. Das ist total viel, was sie hier versucht zu verbinden, ja. Diese Folge. Aber das ist außergewöhnlich gut koordiniert.
Absolut,
ja. Weil wir haben auch keine Retcons oder sowas. Wir haben nichts irgendwie, was im Nachhinein noch erklärt wird oder sowas. Wir haben aber auch keine Widersprüche. Wir haben keine Kontextualisierung. Wir haben einfach eine Passigkeit innerhalb des Kanons. Und das gefällt mir natürlich richtig, richtig gut.
Das ist wie ein Puzzleteil, ne? Was du irgendwie reindrückst, ja. In ein Puzzle aus ganz, also verschiedensten Serien, die da so drumherum manövrieren. Und sie haben es reingedrückt und es passt.
Richtig, genau. Und das hat Picard ja nie gemacht. Picard musste das aber auch nicht. Picard erzählt ja wirklich die historisch relevanten Sachen.
Ja.
Wir haben hier in Prodigy die besondere Herausforderung, dass wir uns der Historie bewusst sein müssen, aber selber sie nicht schreiben. Mhm. Das heißt, im Endeffekt musste Prodigy versuchen, die Serie geschichtlich zu verankern, ohne selber Geschichte zu machen. Und das ist natürlich besonders anspruchsvoll. Aber ich finde das hier mit dem Mars-Angriff, mit Jellicoe, mit Picard, mit den Uniformen, alles greift hier ineinander und das ist irgendwie Kanon-Chaos, ja, aber bewusst orchestriert und nicht unaufgeräumt.
Ja, so. Ja.
Und das finde ich bemerkenswert, wie diese Folge hier Prodigy komplett in den Kanon einsortiert und auch gar nichts dem Zufall überlässt. Also das ist brillant.
Ja.
Kann ich nicht anders sagen.
Ja, absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und da sind wir halt auch wieder ein Stück weit, also ne, wenn du jetzt sagst, wir schauen auf die Serie nochmal zurück, aber ich finde, da sind wir wieder ein Stück weit bei dem, was wir am Anfang der Serie so gelobt haben, nämlich der Qualität des Storywritings, was dann zwischendurch, wo ist uns so ein bisschen die Hoffnung verloren gegangen, dass das kontinuierlich funktioniert. Aber diese Folge beweist das Gegenteil. So, ne? Die knüpft wieder genau da an. Also da haben sich Menschen wirklich viele Gedanken gemacht und was richtig Gutes zusammengeschrieben.
Ja, dementsprechend sind wir quasi im Fazit. Wir nehmen es schon ein bisschen vorweg. Ich glaube, ich bin auch dran, glaube ich.
Ne? Ja, du bist dran. Ja.
Ja. Und da muss ich sagen, es ist ein Serienfinale, das einfach größer denkt als seine eigene Serie. Und das finde ich toll. So, weil da ganz viel Kanon-Liebe, Star Trek-Liebe drinsteckt und dieser Wunsch, okay, wir zeigen euch, dass wir wissen, dass wir uns in diesem Universum bewegen und dass wir dieses Universum wertschätzen und das Universum auch genauso behalten wollen, wie ihr es kennt. So. Und wenn ihr das halt auch aus Picard kennt, dann nehmen wir halt alles, was in Picard erzählt wird oder es hängt ja auch im Prinzip mit Star Trek von 2019 zusammen, ne, und diese ganzen geschichtsträchtigen Star Trek-Produktionen, die nehmen wir einfach hin und sagen, okay, und in dieser Welt spielt das hier jetzt alt. Und dementsprechend kriegen unsere Prodigies halt auch mit, wenn dieser Angriff auf den Mars erfolgt und müssen mit den Konsequenzen leben. So.
Ja.
Und dementsprechend, Ouroboros schließt Prodigy sauber ab, öffnet gleichzeitig Türen in einen größeren Kanon. Es ist wenig Kinderfinale, sondern wirklich echter Star Trek Meilenstein und Moment im Jahr 2385, in dem halt wirklich gerade historische Sachen passieren. Das ist alles nicht perfekt, aber ist bemerkenswert rund.
Ja.
Und vor allem ernst gemeint. Und das finde ich toll, weil das ist das, was ich in Star Trek sehen will. Ernst gemeinte Star Trek-Liebe.
Ja.
Kanon-Liebe und Historienliebe und ernst gemeinte Geschichten. So.
Gehe ich voll und ganz mit und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem, was Judith kommentiert hat und was ich glaube wir beide auch so ein bisschen gesagt haben nach der letzten Folge, dass eigentlich ja schon alles erzählt ist und dass wir so ein bisschen mit Respekt auf die letzte Folge geschielt haben, dass sie jetzt da nochmal irgendwie ein großes Fass aufmachen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und ich bin sehr froh, dass sie das nicht getan haben und ich bin sehr froh, dass sie das gemacht haben, was sie hier gemacht haben, weil sie haben es wirklich gut gemacht. Und neben dem, was du gerade alles schon gesagt hast, also dieser gelebten Star Trek-Liebe und diesem tollen Story-Writing hier hinein in diese verschiedensten Star Trek-Serien, finde ich, bringt sie es auch für unsere Prodigies zu einem tollen Ende, was Charakterentwicklung angeht. Ne? Allein bei Dell und Gwyn. du hast es eben schon geschildert, wie die jetzt ihren Platz finden, nachdem sie ja wirklich beide sehr lange auf der Suche gewesen sind. Und dann kriegen wir am Ende sogar noch ein neues Schiff präsentiert und eine kleine Pilotsequenz für eine quasi ja neue Serie oder einen Neustart der Serie, der da an der Stelle ja möglich gewesen wäre. Ja,
ja.
Wie wir wissen, wird es nicht dazu kommen. Aber alles in allem bin ich sehr, sehr happy mit diesem Ende, einem mehr als würdigen Ende für diese Serie. Und das versöhnt mich auch mit allem, wo ich dann zwischendurch nochmal gehadert habe. Also wirklich, also eine für mich eine herausragend tolle Folge, die alles mit ja. dabei hat, auf verschiedensten Ebenen. Ernsthaftigkeit, Charakterentwicklung, Emotionen, Action. Was willst du mehr in 20 Minuten, ne?
Ja, was willst du mehr von uns als Folge hören? Na, vielleicht noch einen Rückblick auf einzelne Charaktere, vielleicht noch einen Rückblick auf den Gesamthandlungsstrang, vielleicht einen Rückblick auf die Bösewichter dieser Serie, vielleicht aber auch einen Rückblick auf die guten Seiten und aber auch die kritischen Seiten, die wir in dieser Serie gesehen haben. Und all das nächste Woche, würde ich sagen.
So machen wir das.
So. Aber ihr dürft jetzt schon mal ein bisschen hier Rückblick zu Prodigy unten in die Kommentare schreiben, sodass Sebastian noch ein bisschen was vorzulesen hat. Nächste Woche am 22.12. kurz vor Weihnachten.
Ja, bevor wir in unsere Winterpause gehen oder so.
Mhm, genau.
In Skiurlaub fahren gemeinsam.
Ja, richtig. Wir halten uns an der Hand und brausen den Berg hinunter.
Huh, was ein Spaß.
Bis dahin würde ich sagen, erstmal tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.